Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst. Bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, wie heißt nochmal unser Podcast?
Im Wesentlichen keine Beanstandung.
Ja. Weißt du, was wir geschafft haben?
Weißt du eigentlich? So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Ich weiß,
es wird mir mitten ins Wort gefallen. Was soll denn das jetzt?
Was sage ich, wie oft ich mir anhören darf, warum das eine Einzahl ist mit dem Beanstandung?
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber das ist eine ganz einfache Antwort. Ich habe es damals so in unsere Liste, in die Notiz geschrieben und seitdem heißt es halt so.
Okay, aber es hatte keinen weiteren Grund, oder?
Nö, aber ehrlich gesagt, in meiner Dokumentation schreibe ich auch immer im Wesentlichen keine Beanstandung.
Okay.
Und nicht Beanstandungen.
Damit hast du jetzt verewigt.
Ja.
Definitiv. Sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber kannst du mal kurz anfangen.
Nö, alles gut. Wir haben es nämlich geschafft, in der letzten Folge über das Thema ESRS und Taxonomieverordnung zu reden. Und obwohl unser Podcast das Wort Wesentlichkeit beinhaltet, haben wir es geschafft, glaube ich, nicht einmal die doppelte Wesentlichkeitsanalyse anzusprechen.
Schöne Überleitung. Ja. Mensch, Wahnsinn.
Und deswegen wollen wir heute nochmal einen tieferen Blick in die ESRS einmal werfen. Und das ist natürlich insbesondere auch der doppelten Wesentlichkeitsanalyse als Herzstück der ESRS, möchte man fast sagen, ganz am Anfang.
Ja.
Ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, das viele in der Praxis gerade bewegt, ja, einfach widmen und mal noch ein bisschen tiefer erläutern, wie man da vorgehen kann aus unserer Sicht.
Mhm. Und aus Sicht des Prüfers im Hinblick auf die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung das Hauptthema und das Hauptaugenmerk, wo wir die meiste Zeit am Anfang drauf verbringen werden. Ist übrigens ein wunderbares Thema, was man in der Vorprüfung quasi abfackeln kann, in Anführungszeichen. Ja. Das ist ein Thema, das kann man im Sommer prüfen, um zu gucken, wurde die richtig durchgeführt, fehlt was oder muss nochmal was nachgearbeitet werden. Und das ist auch wirklich wichtig. Ja. Gerade viele Mandanten haben ja den einen oder anderen Berater im Haus. Viele kennen die ISS jetzt auch nicht so ganz genau, sondern sind vielleicht auf die GAIs oder sowas spezialisiert oder gar nicht spezialisiert. Da wird auch gerade viel Schmuh getrieben. Das macht total Sinn, wenn der WP da von Anfang an in einer gewissen Art und Weise eingebunden ist, um frühzeitig eine Fehlstellung zu korrigieren, weil wenn Sie oder wenn wir dann schlussendlich die doppelte Wesentlichkeitsanalyse vorgelegt bekommen im Dezember, ist es zu spät.
Dann ist viel das zu spät, nicht mehr abgefangen. Ja. Und genauso ist es, wenn Mandate jetzt noch nicht begonnen haben und bald pflichtig, berichtspflichtig sind, ja, dann sollte man auf jeden Fall mal mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse starten, sollte sich damit beschäftigen und mit einigen Themen, die wir jetzt nach und nach besprechen werden.
Ja. Und das hat man uns so gedacht, total spannend eigentlich, einmal diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse von A bis Z durchzugehen, wie der Tobi gesagt hat.
Genau.
Doch bevor wir das machen werden, Tobi, wolltest du dir noch die Mühe geben, habe ich gehört, und nochmal kurz die Standards vorstellen, nachdem ich mich beim letzten Mal auch verlesen habe, was ich abgeschrieben habe, abgelesen habe. Jetzt kriegst du mal die Chance, mal gucken, ob du das besser kannst.
Als Nachrichtensprecher einmal sauber vorzulesen. Genau, wir wollen einfach, um die ganze Folge rund zu machen, nochmal kurz einen Überblick geben, welche ESRS oder ESRS, wie manche sagen, es denn so gibt und ja, auf welche Themen man sich da fokussieren kann. Die ESRS setzen sich im Wesentlichen zusammen aus zwei übergeordneten Standards, das ist der ESRS 1 und der ESRS 2, wobei der 1er eher so ein bisschen, ja wahrscheinlich das Framework so ein bisschen ist, das Rahmengrundwerk und die allgemeinen Bestimmungen für die Berichterstattung im Rahmen der CSRD vorgibt und der ESRS 2 dann so die allgemeinen Angabepflichten angibt, die sich dann insbesondere so ein bisschen auf die Prozesse, auf Governance, auf Strategien im Unternehmen beziehen und eben auch auf die Wesentlichkeitsanalyse, wie das Unternehmen hier vorgegangen ist und welche Bestimmungen vorgenommen wurden. Sozusagen, ja, die allgemeinen Angaben, um einfach so ein bisschen die allgemeinen Themen abzufrühstücken sozusagen. Und dann gibt es natürlich die sektorübergreifenden Standards, die sich auf die Buchstaben E, S und G beziehen. E für die Environment, für die Umwelt. Hier haben wir die im speziellen Einzelstandards dann für den Klimaschutz, die Umweltverschmutzung, Wasser- und Meeresressourcen, biologische Vielfalt und Ökosysteme und am Ende noch für die Ressourcennutzung und die Kreislaufwirtschaft. Im Thema Social beschäftigen wir uns mit der eigenen Belegschaft, mit den Arbeitskräften in der gesamten Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette ist auch ein spannender Begriff, mit dem wir uns noch beschäftigen werden. Es gibt einen Standard zu betroffenen Gemeinschaften und einen zu Verbrauchern und Endnutzern. Und dann haben wir natürlich den Buchstaben G. Hier gibt es aktuell einen Standard, der sich mit der Unternehmenspolitik beschäftigt. Zukünftig wird es dann wahrscheinlich noch sektorspezifische Standards geben. Die sind aktuell die ersten in Bearbeitung. Da geht es dann vor allem um Themen, ich glaube, im Bereich Bergbau und Mining sozusagen. Da sollen aber noch viele weitere kommen für bestimmte Sektoren. Auch das ist politisch aktuell noch stark in Diskussion. Wir werden sehen, was da für Entwicklungen kommen und wann die sich ergeben.
Ich glaube, gerade Banken und Versicherungen fühlen sich jetzt nicht so wohl in den Themen, die man jetzt in diesem normalen im Set 1, wie es bezeichnet wird, wiederfinden. Das sind ja schon auch sehr industriespezifische Fragestellungen. Die sollen auch einen eigenen bekommen. Bis dahin müssen sie auch entsprechend dem Set 1 berichten. Das wird total spannend sein. Kurze Ergänzung hierzu. Wenn ein Unternehmen individuelle Themen hat, dann hat es noch aufzuführen, zum Beispiel Tierwohl. Wenn man mal in den ALA-Bericht reinschaut von letztem Jahr, die haben schon mal so ESRS Early Adoption gemacht. Das ist jetzt nicht vollständig und nicht ganz richtig. Aber es gibt mal so ein bisschen Einblick für eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und die haben zum Beispiel eben dieses Thema Tierwohl noch zusätzlich ergänzt als Thema. Dann muss man halt unternehmensspezifische Angaben machen. Was auch ganz typisch ist, ist das Thema Cybersecurity. Ich denke, das ist jetzt auch nicht wirklich fernab. Also das wird auch viele Unternehmen treffen. Und dann hat man eben ein zusätzliches Topic identifiziert und dann berichtet man darüber in Analogie zu den anderen.
Sehr schön. Urs, dann kommen wir doch schon zu der doppelten Wesentlichkeitsanalyse als Herzstück. Wie steigen wir denn am besten da ein?
Ich höre so eine gewisse Ironie in deiner Stimme.
Ich finde das schön als Herzstück.
Ja, die Frage ist ja, wie geht man jetzt theoretisch vor und wie geht man praktisch vor oder pragmatisch? Und wir haben uns jetzt hier mal für den pragmatischen, praktischen Weg entschieden, der ein bisschen so inhaltlich aufeinander aufbaut. Das kann man natürlich alles an der einen oder anderen Stelle noch detaillierter machen, ein bisschen größer aufbauen. Ja. Aber uns geht es ja darum, dass ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt, wie kann man das durchführen. Wir persönlich denken, dass der beste Ausgangspunkt tatsächlich die Application Requirements Nummer 16 des ISS 1 ist. Was ist das? Das ist quasi die Aufstellung aller Themen, die in diesen ISSen behandelt wird. Also der Tobi hat ja vorhin alle vorgelesen. Das waren aber nur die oberste Ebene. Ja, da gibt's jetzt noch Subtopics oder Sub-Subtopics. Ja, das geht dann wirklich sehr detailliert runter. Und die findet man eben in dieser AR16-Liste. Und in dieser AR16-Liste, da sind die alle wunderbar untereinander aufgegliedert. Und die wird auch, ja, also umgangssprachlich die sogenannte Longlist bezeichnet. Ja, mit diesem Ding startet man. Das sind quasi alle Themen, die ich zumindest mal in meiner doppelten Wesentlichkeitsanalyse anschauen sollte und beurteilen muss, ob das für mich als Unternehmen relevant ist oder nicht.
Ja, und das ist wirklich ein sehr guter Ausgangspunkt auch für einen als Prüfer, wenn man sich mal beschäftigen will, nicht nur mit den groben Themen, sondern einfach mal gucken will, was sind denn so Beispiele für Themen, die da auftauchen. Einfach mal durchklicken. Die ist ziemlich erschlagend, diese Liste, sehr lang. Man kann aber natürlich auch nach verschiedensten Kriterien filtern. Ist, glaube ich, einfach echt ein guter Startpunkt, um sich damit mal zu beschäftigen.
Ja, ist aber keine abschließende Aufzählung, wie eben schon gesagt, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Tierwohl habe, dann ergänze ich das oder Cybersecurity. So, und so habe ich dann meine Longlist. Ja. Das ist mein Ausgangspunkt. Und im nächsten Schritt muss ich mir dann überlegen als Unternehmen, welche IROs habe ich? Das hatten wir ja schon beim letzten Mal. Mache ich welche Impacts, also Auswirkungen, positiv oder negativ? Wir kommen nachher nochmal spezieller drauf. Oder eben auch, welche Risiken und Chancen aus einer finanziellen Betrachtungsweise habe ich in diesen Themen? Das heißt, es reicht nicht, wenn ich jetzt das Subtopic dann irgendwie meine Stakeholder abfrage, sondern ich ordne diesen Subtopics, Sub-Subtopics, je nachdem, auf welcher Ebene ich unterwegs bin, nochmal einzelne klar definierte IROs zu, ja, die in diesem Themengebiet untergehen. Zum Beispiel gleiche Bezahlung von Geschlechtern. Ja, das ist zum Beispiel ein IRO, was ich haben könnte in irgendeiner Art und Weise, wo mir vielleicht finanzielle Risiken, aber vielleicht auch finanzielle Chancen bietet, weil ich bessere Mitarbeitergewinnung habe oder eben auch einen Impact daraus generieren kann, wie auch immer der aussehen könnte, müsste man sich mal überlegen. Aber so definiere ich dann nochmal für jedes Unternehmen spezifisch, warum dieses Thema für mich relevant sein könnte oder nicht.
So, und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, warum heißt das eigentlich doppelte Wesentlichkeitsanalyse? Das ist schon so ein bisschen angeklungen. Wir schauen uns eben im Rahmen der ESS und der CSRD in der Wesentlichkeitsanalyse nicht nur eine finanzielle Wesentlichkeit an, sondern wir schauen uns neben der finanziellen auch eine Impact-Wesentlichkeit an, also die Auswirkungswesentlichkeit. Und das kann man immer so ein bisschen unterscheiden. In der englischen Bezeichnung gibt es immer die Inside-Out und die Outside-In-Wesentlichkeit, wie es bezeichnet wird. Wir schauen uns also einmal an, welche Auswirkungen hat das Thema für das Unternehmen oder vom Unternehmen in die Umwelt sozusagen gedacht oder in die Umgebung gedacht und andererseits finanziell, welche wie ergeben sich Auswirkungen von der Umwelt auf das Unternehmen betrachtet. Ja, und sobald eines dieser beiden Wesentlichkeiten als wesentlich für das Unternehmen eingeschätzt wird, haben wir einen Treffer und haben ein wesentliches Thema und einen wesentlichen IRO bestimmt.
Ja, deswegen ganz wichtig und oder. Ja. Nicht eins von beidem, sondern also nicht beides muss zutreffen, das war genau die erste Überlegung, sondern es muss eins von beiden zutreffen.
Ja. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil ich finde auch manche Grafiken manchmal ein bisschen verwirrend, die dann irgendwie Schnittmengen zeigen und so. Und wenn man rein die Grafiken sich anguckt, dann denkt man, es geht nur um diese Schnittfläche. War auch mal so gedacht. Nein, ist es nicht. Eins von beiden.
Ja. Genau. So, und wenn ich jetzt meine IROs mal runtergeschrieben habe, dann würde ich jetzt im nächsten Schritt mal überlegen, will ich diese IROs in meiner Umfrage, ich sag mal einfach Umfrage zu meinen Stakeholdern, mit aufnehmen, ja. Und falls ich sage, okay, die sind jetzt aus meiner Perspektive erstmal wichtig, dann schreibe ich die wahrscheinlich nochmal separat runter. Und was auch sehr wichtig ist, damit man eben die Vollständigkeit gewährleisten kann, wenn ich jetzt diese Umfrage mache mit meinen Stakeholdern, dass ich auch die Möglichkeit gebe, über offene Fragen den Stakeholdern eigene IROs zu definieren. Ehrlicherweise in der Praxis wird das in den seltensten Fällen passieren, ehrlicherweise. Da wird jeder ist ja froh, wenn er diesen Fragebogen schnellstmöglich ausgefüllt hat. Ja. Aber es gibt den einen oder anderen, der vielleicht doch ein Thema hat, was man da mal reinschreiben kann. Und das muss man definitiv berücksichtigen und sollte man dann auch durch offene Fragen, irgendwie haben Sie noch weitere Themen oder sowas, denn abbilden. Weil sonst ist die Stakeholder-Befragung nicht zwingend vollständig und nicht zwingend richtig.
Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum eigentlich Stakeholder-Befragung? Wo kommt die jetzt her? Wir müssen die Wesentlichkeitsanalyse eben aus Sicht der betroffenen Stakeholder, der wesentlichen Stakeholder durchführen. Das heißt, es muss nicht nur das Unternehmen selbst sagen, das ist für mich wesentlich, sondern auch hier, wie wir es vielleicht aus der Prüfung, auch aus der Wesentlichkeitsermittlung kennen, ja, für die Jahresabschlussprüfung. Wir müssen also die Perspektive von Adressaten, von Stakeholdern einnehmen und müssen uns dann überlegen, beziehungsweise müssen befragen, welche Themen hier als wesentlich und welche IROs als wesentlich betrachtet werden. Was sind das jetzt für Stakeholder? Das sind einmal alle betroffenen Personen und Gruppen, die wir identifizieren können. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber kann natürlich sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen dann bestimmt werden. Und andererseits sind es eben auch die Nutzer der Nachhaltigkeitsberichterstattung selber. Also wir müssen uns überlegen, wenn wir den Nachhaltigkeitsbericht aufstellen, wer wird den am Ende lesen und nutzen und auswerten. Und diese Stakeholder müssen wir dann in irgendeiner Form in unsere Wesentlichkeitsanalyse einfließen lassen.
Genau. Und ganz wichtig hier als Ergänzung, das können beispielsweise Kunden sein, Lieferanten, Mitarbeiter und so weiter. Aber eine ganz wichtige Person gibt es da noch, in Anführungszeichen Person, ja. Das ist die Natur, die per Definition als relevanter Stakeholder berücksichtigt wird, als sogenannte stiller Stakeholder. Genau. So, und die würde man dann befragen. Ja, und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder indirekt oder direkt. Was heißt indirekt oder direkt? Direkt heißt, er kriegt einen Fragebogen, den er ausfüllen kann. Indirekt heißt, ich habe in meinem Unternehmen Personen, die diese Stakeholder-Gruppe dann repräsentieren können. Ja, das kann man machen. Das heißt, man muss nicht zwingend externe befragen, man kann das alles intern lösen. Aber natürlich kann man jetzt den Marketingchef nicht fragen, wie die Einkaufsbedingungen sind, ja, zu den Lieferanten. Das würde nicht funktionieren, sondern man muss schon darauf achten, dass sie wirklich repräsentativ sind und auch die Bedürfnisse der jeweiligen Stakeholder Gruppen kennen.
Ja. So. Ich meine, da ist es natürlich sehr verleitend, immer direkt auf die indirekte Methode zu gehen. Das kann auch wahrscheinlich funktionieren in manchen Fällen, aber man sollte sich wirklich gut überlegen, ob manchmal nicht eine direkte Befragung zu einem besseren Ergebnis oder zum richtigeren Ergebnis führen kann. Auch da ist es natürlich irgendwie eine Frage, wie man dann so einen Fragebogen gestaltet, wie du schon sagst. Wenn man nur offen fragt, welche Themen sind dir wichtig, ich glaube, dann kommt ja nicht das Richtige raus am Ende, sondern das muss man dann schon ein bisschen steuern. Und manchmal kann vielleicht auch eine indirekte Befragung dann sogar die besseren Ergebnisse liefern, denke ich.
Letztens habe ich mich mit jemandem ausgetauscht, die diese Stakeholder-Analysen schon seit Jahren machen, auch für GRIs Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dann habe ich gesagt, ja, wie viel sie denn mal anfragen würden, dann sagen sie 40. Und bei dem spezifischen Mandat waren es dann tatsächlich 25 Rückläufer. Dann habe ich gesagt, das ist ja sehr gut. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, außerordentlich. Normalerweise sind es eher so um die 5, 6 Antworten. Und das zeigt auch schon, man kann das auch vielleicht parallel schon mal starten. Man kann auch mal überlegen, ich meine, die Gesetzgebung ist ja jetzt ja nicht final, hat man ja letztes Mal schon besprochen. Das wird jetzt alles so ein bisschen übers Knie gebrochen auch. Ob man vielleicht jetzt mal aus einer pragmatischen Perspektive vielleicht mit einer indirekten Methode startet, soweit es möglich ist und dann halt selektiv dann erweitert. Denn diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse muss man grundsätzlich eigentlich jedes Jahr mal durchführen. Ähnlich wie bei einem Triggering-Event, wenn irgendwas auftritt, dann nochmal komplett neu durchführen. Sonst muss man einfach nur sagen, sind die Annahmen noch so weiter zutreffend? Ja, aber ich muss das immer wieder machen. Und wenn kein Triggering-Event eintritt, sagt man in der Regel so zwischen 3 und 5 Jahren, dass man das Spielchen nochmal deutlich führen kann. Das heißt, dann nochmal neu befragen und so weiter.
Aber auch da wird es natürlich sehr spannend, wie da die Praxis sich durchsetzt. Ja, wie, wahrscheinlich wird
viel in die indirekte Methode
indirekt sein und wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr jetzt komplett über den Haufen geworfen werden. Ist auch nicht notwendig.
Definitiv. So, und dann führt man diese Befragung durch. Und wie kann man sich das vorstellen? Naja, die kriegen dann Fragen zu diesen vorab definierten oder bestimmten IROs. Und da muss jeder Stakeholder, je nachdem, was für eine Art von IRO das ist, das jeweilig beurteilen nach gewissen Parametern. Jetzt gucke ich den Tobi an und grinse ihn an, weil ich es ihm vorhin schon angekündigt habe, dass er das dann kurz darstellen darf.
Vielleicht gehen wir ganz kurz, wir haben über IROs geredet, woher kommen dieses IRO eigentlich? Das I steht für Impact, eben die Auswirkungswesentlichkeit. R steht für Risiken und O für Opportunities, also Chancen. Und das sind die drei Dinger, die man so ein bisschen abklappern muss. Wenn wir jetzt von der Impact Materiality kommen, dann müssen wir uns einmal überlegen, es könnten negative und positive Auswirkungen sein, die wir irgendwie hervorrufen. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die negativen, über die wir berichten wollen. Hier müssen wir dann überlegen, sind das tatsächliche negative Auswirkungen, die vorliegen faktisch, oder sind es vielleicht potenzielle Auswirkungen, die vorliegen? In beiden Fällen müssen wir uns den Schweregrad dieser negativen Impacts dann überlegen. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen untergliederter. Wenn es sich um tatsächliche negative Auswirkungen handelt, dann müssen wir uns einmal überlegen, welches Ausmaß hat dieser Impact, welchen Umfang hat dieser Impact und wie unabänderlich ist er denn? Ja, Ausmaß versteht man dann so, dass es in der Stärke der Wirkung ist. Umfang ist eher, ich sag mal, eine Fläche, also wie weit wirkt sich das aus? Und ich denke, die Unabänderlichkeit ist klar, kann ich es irgendwie wieder rückgängig machen. Das Extrembeispiel ist immer das Atomkraftwerk, das in die Luft fliegt. Ja, das Ausmaß ist natürlich sowohl in der Nähe des Atomkraftwerks als auch relativ weit drumherum ziemlich extrem. Der Umfang ist riesig und die Unabänderlichkeit ist auch ziemlich hoch, weil so schnell kann ich die Verseuchung aus Radioaktivität nicht mehr rückgängig machen. Neben den tatsächlichen negativen Auswirkungen könnten es auch die potenziellen sein, die ich angucken muss. Auch da muss ich den Schweregrad wieder nach Ausmaß, Umfang und Unabänderlichkeit beurteilen und muss mir dann noch überlegen, wie wahrscheinlich ist das denn? Also wenn mein Atomkraftwerk jetzt potenziell in die Luft fliegen kann, ich sag mal, es ist noch nicht in die Luft geflogen, dann muss ich einfach noch überlegen, wie wahrscheinlich ist denn das, dass es in die Luft fliegt. Das ist die negative Seite, die wir betrachten müssen. Auch auf der positiven Seite müssen wir uns überlegen, tatsächlich oder potenziell. Und müssen uns dann auch überlegen, Ausmaß und Umfang. Hier müssen wir uns also die Unabänderlichkeit dieser positiven Auswirkungen nicht überlegen. Und auch bei den potenziellen positiven Auswirkungen haben wir dann Ausmaß, Umfang und die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Das bezieht sich auf die Impact Materiality. Ich mache mal noch weiter. Bei Risiken und Chancen müssen wir uns jeweils überlegen, welche Wahrscheinlichkeit haben diese Risiken und Chancen. Und wir müssen uns überlegen, welches potenzielle Ausmaß hat das dann auf einen finanziellen Effekt. Also hier haben wir die finanzielle Wesentlichkeit, die dann abgebildet wird. Wenn also ein entsprechendes Risiko, eine entsprechende Chance eintritt, welchen finanziellen Effekt hat das dann potenziell auf unser Unternehmen?
Wunderbar, Tobi.
Genau. Jetzt muss ich durchatmen.
Chapeau.
Wenn alle eingeschlafen sind, gib mir kurz Bescheid.
Ja, und bei den finanziellen Effekten, sprich, wenn immer von der VfE-Lage natürlich, ja, dass es da Auswirkungen hat, Zugang zu Finanzmitteln und Kapitalkosten, das ist immer zu beurteilen. In der Regel nimmt man die VfE-Lage. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, Umsatzrückgang durch neue Technologien oder vielleicht auch neue Märkte zu erschließen, neue Umsätze oder Kosten einsparen durch bessere Technologien. Das sind so die Klassiker in dem Bereich.
Ich glaube, mit der finanziellen Wesentlichkeit tun wir uns als Prüfer auch gar nicht so schwer. Das kennen wir irgendwie aus dem Lagebericht, ja, Risiko- und Chancenbericht. Auch da wird jetzt nicht unbedingt immer sofort der finanzielle Effekt bemessen.
Ja.
Aber das sind Euro-Werte, da kann man irgendwie mit umgehen. Jetzt bei den Impacts, da ist vielleicht gar nicht so einfach. Dazu kommt noch, dass in den ESRS selbst keine klare Definition enthalten ist für Ausmaß, Umfang und Unabänderlichkeit. Muss man sich so ein bisschen herleiten. Aber ich glaube, das wird auch gar nicht so einfach, das als Prüfer immer einzuschätzen.
Ja, umso spannender, was passiert, wenn man die direkte Methode wählt bei diesem Fragebogen, ob der andere das einschätzen kann, was er da gerade ausfüllt,
das
oder ob es
eine
random ist. Also ich habe auch schon 3 Stück ausfüllen dürfen. Mir sagt es ja was. Bei manchen Fragen habe ich mir wirklich die Frage gestellt, ist das wirklich noch ESS-konform oder ist das jetzt einfach nur random irgendwelche Fragen reingekloppt? Also das ist schon gar nicht so einfach, das alles nachzuvollziehen und warum fragt man das und warum eben nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass deswegen das wieder dafür spricht, dass die indirekte Methode mal herangezogen wird, um da einfach auch eher eine gewisse Vergleichbarkeit und Konsistenz hinzubekommen. Nämlich das, was der Tobi jetzt gerade gesagt hat, das führt man dann durch für jedes IRO. Und dann sieht man ja, welche Themen sind für die Stakeholder jetzt relevanter und welche nicht. Ja, also wenn man eine Skala von
ich wollte es gerade sagen, ich meine, so eine Skala, wie bewertet man das denn? Ja, da muss man sich eine Skala überlegen. Mache ich jetzt gering, mittel, hoch? Mache ich 1 bis 5, 1 bis 4,
ja.
1 bis 100?
Ja.
Boah, gar nicht so einfach.
Und dann möchte ich kurz, wir waren ja bei der Schule, das Zitat nochmal aufnehmen. Nie eine Skala, nehme mit gerader Anzahl. Nee, mit ungerader. Mit ungerader Anzahl, weil sonst nimmt jeder die Mitte.
Ja.
Also man muss schon irgendwie eine Tendenz erkennen können, dass man eben 1 bis 4 oder so, ja, dass man da eben sieht, ist es eher links oder ist es eher rechts. So, egal. Aber auf jeden Fall als Ergebnis hat man denn die wesentlichen IROs. So, und diese IROs könnten ja auch neu sein.
Selbst da muss man sich ja auf der Skala noch überlegen, wann ist es eigentlich dann wesentlich und nicht. Also man muss ja irgendwie eine Grenze noch einziehen, was dann am Ende...
Das macht aber jedes Unternehmen individuell.
Absolut.
Also da gibt es keine Vorgaben, sondern man muss dann gucken, welche sind relevanter und welche nicht. Ja. Das sieht man aber auch in der Praxis, jetzt kristallisiert sich relativ schnell raus, welche da relevanter sind oder nicht. Manche liegen dann auf der Kante, ja. Und da hat man dann schon auch argumentativ die Möglichkeit zu sagen, ist es noch wesentlich oder nicht, auch gerade um diese Berichtspflichten vielleicht auch ein bisschen pragmatisch angehen zu können. Gibt es ja vielleicht auch nochmal eine andere Betrachtungsweise, die das Thema dann eher in die Unwesentlichkeit schiebt. Auch wenn es nicht Sinn der Sache ist und auch nicht im Sinne des Erfinders. Genau. So, jetzt habe ich meine wesentlichen IROs. So, und diese IROs mappe ich jetzt diesen Topics nochmal zu, also Sub-Sub-Topics habe ich wahrscheinlich schon am Anfang gemacht, aber wenn es nochmal neue kommen, mappe ich die nochmal hinzu. Und dann weiß ich, welche Themen sind für mich relevant. So, und dann steht in den ganzen ISRSen, die dann da zutreffen, also sei es der E1, der G1 und der S1, die werden in aller Regel immer relevant sein. Ja, da steht dann in den Disclosure Requirements, stehen dann sogenannte Datenpunkte drin, also Angabepflichten, die das Unternehmen durchzuführen hat. So, und dann fange ich an, eben diese Datenpunkte zu identifizieren, die ich reporten muss. Und dann ein kleiner Tipp vorweg, nehmt erstmal die quantitativen Datenpunkte, weil man die über die ganze Konzerngruppe einsammeln muss. Das dauert, ja, und das ist auch wichtig für die Datenqualität. Viele sagen es auch einfach nur eine IKS-Prüfung, dass man da eben konsistente Daten hinbekommt und dass die konsistenten Daten dann auch in den Nachhaltigkeitsbericht eben einfließen können.
Genau.
So, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, also von den IROs dann auf die Topics, dann kriegt man die Disclosure Requirements, die Angabepflichten, dann gibt es die sogenannten Application Requirements noch. Was sind das? Das sind so konkretisierende Angaben, die stehen dann noch weiter unter in dem Standard. Wir müssen ja diese hunderten Seiten da gefüllt sein. Und da findet man dann oft solche Tabellen. Jetzt hier mal beispielsweise die vom E1-6, die Nummer 55. Da geht es darum, die GHG-Intensität zu zeigen ins Verhältnis zu den Netto-Umsatzerlösen, das ist nämlich auch ganz interessant, das sind keine komplett losgelösten Berichterstattungsformate, die Nachhaltigkeitsberichterstattung und der bestehende Finanzbericht oder Geschäftsbericht, sondern die haben auch Verknüpfungen. Ja. Und da ist es auch wichtig als Prüfer zu sehen, okay, wenn ich jetzt so eine GHG-Intensität berechnen soll, also ins Verhältnis der Umsatzerlöse, dass diese Umsatzerlöszahl dann auch richtig ist. Ja, Vorkonsolidierung, Nachkonsolidierung, wenn es ein Konzern ist. Also dass man die Zahl auch nimmt, die man dann auch wirklich dann nachher in der G&V findet. Deswegen ist diese Verknüpfung des Wirtschaftsprüfers, zumindest mal von jemandem, der Ahnung hat von Bilanz und G&V, wie man das zu lesen hat, definitiv sehr wichtig, um eben da unnötige Fragen oder extra Runden vermeiden zu müssen.
Das stimmt.
Oder vermeiden zu können.
Genau. So, jetzt haben wir noch eine Ebene nicht aufgemacht, die nochmal ein bisschen Komplexität reinbringt an vielen Stellen und mit vielen Datenpunkten. Das ist die sogenannte Wertschöpfungskette.
Ja.
Die wird auch immer wieder heiß diskutiert, viel mit, manchmal auch mit Kopfschütteln und mit ein bisschen Ungläubigkeit, wenn man das zum ersten Mal hört, vor allem Unternehmen hören, was sie da leisten sollen. Wir müssen uns nämlich damit beschäftigen, welche Wertschöpfung ein Unternehmen hat und auf welchen Ebenen diese Wertschöpfung erfolgt, ja. Und das Unternehmen muss sich vor allem auch damit beschäftigen, um am Ende sagen zu können, meine Wertschöpfungskette beginnt an Punkt A und hört an Punkt B auf. Und diese Wertschöpfungskette muss ich an vielen Datenpunkten berücksichtigen und muss auch die Daten einsammeln, die entlang dieser Wertschöpfungskette entstehen. Wichtig ist, dass die Wertschöpfungskette nicht unbedingt eine Lieferkette sein muss. Also ich kann mir nicht schauen, wo startet irgendwie mein LKW mit irgendwelchen Rohstoffen, wo fährt der dann hin zu meinem Unternehmen und dann wird da irgendwas produziert und wird wieder beladen und fährt zu einem Kunden. Das kann ein wesentlicher Teil und wird auch ein wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette sein. Aber die Wertschöpfungskette ist im Zweifel mehr als die reine Lieferkette und ist auch weiter vorgelagert und weiter nachgelagert wahrscheinlich zu sehen.
Ja. Wir haben uns spannend überlegen, welche Wertschöpfungskette hat ein Wirtschaftsprüfer. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach
zu beantworten. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten, ja.
Ja, also die sind vorne relativ kurz, würde ich mal fast behaupten. Aber hinten raus können die sehr, sehr, sehr lang werden, weil es geht ja bis quasi zum Endverbraucher. Mhm. Muss man sich überlegen, welche Mandanten hat man, welche Relevanz hat man dafür. Gut, als Vertrauensdienstleister natürlich eine sehr hohe Relevanz an dieser Wertschöpfungskette. Also schon spannend.
Genau.
Ja. Ja. Und auch diese Befragung führt man für die gesamte Wertschöpfungskette durch. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe nur auf die erste Ebene meiner Lieferanten, sondern ich müsste rein theoretisch auch die Mine befragen. Mhm. Natürlich wird das keiner tun, aber so vom Grundgedanken alle Stakeholder.
Ja, genau. Und deswegen haben wir immer die Unterscheidung vorgelagerte Wertschöpfungskette, die Wertschöpfungskette im eigenen Unternehmen und die nachgelagerte Wertschöpfungskette. Und für alle drei, wie Urs gesagt hat, ist diese Befragung der Stakeholder und die IRO-Beurteilung vorzunehmen.
Ja, da finde ich das Ørsted, die Ørsted-Berichterstattung ganz nett, weil die haben in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse haben sie hingeschrieben, welchen Teil der Wertschöpfungskette es betrifft. Also die haben OO für die Own Operations, für die eigene Geschäftstätigkeit und dann eben für vor- und nachgelagerte haben sie noch gesonderte Kennzeichen.
Ja, und ich meine, hier ergeben sich natürlich auch viele Probleme in der Datensammlung, ja, gerade in der vorgelagerten, vielleicht weiß man kennt natürlich seine Lieferanten, die Vorlieferanten vielleicht auch noch einigermaßen, aber gerade wenn es natürlich ins Ausland geht, in manche Länder, wird natürlich auch die Datenbeschaffung da schwierig und dann ist auch immer die Frage, ja, welche Verfahren zur Messung gibt's irgendwelche Reports, irgendwelche Studien, ja, über die man sich dann auch vielleicht unter Umständen nähern kann, Werten, wenn man die eigentlichen Werte nicht auftreiben kann.
Ja. So, und das soll es eigentlich schon dazu gewesen sein. Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel gesprochen. Es gibt auch sowohl zur Wertschöpfungskette als auch zu der doppelten Wesentlichkeitsanalyse Implementation Guidance von der EFRAG. Die sind wirklich sehr gut. Da hat man, glaube ich, letztes Mal schon mal kurz drüber gesprochen. Geben einen sehr guten Einblick, wie muss man das durchführen. Gibt es auch gute Q&A-Abteilungen dazu, weil oft sind die Fragen immer wieder ähnlich, die da auftauchen. Guckt dort rein. Ich glaube, da kann man sich sehr gut dran langhangeln, weil der Standard selber ja ist vielleicht ein bisschen dünn an der einen oder anderen Stelle. Ich sag's mal so.
Genau.
So, und dann hat man ja gesprochen über pragmatische Ansätze im Mittelstand. Ja. Und dazu gehören immer Befreiungs- und Erleichterungsmöglichkeiten.
Wo habe ich Erleichterungen? Wo sag's mir?
Also es gibt verschiedene Arten. Und ich glaube, die wichtigste Unterscheidung ist das Unternehmen erstmal kleiner 750 Mitarbeitern oder größer? Oder diese Gruppe, für die ich das tue. Ja. Wenn sie kleiner ist als 750 Mitarbeitern, gibt es sehr viele Befreiungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Scope 3 THG-Emission, die S1-Befreiung, die E4-Befreiung, die dann sogar für 2 Jahre gilt, genauso wie die Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette, also S2, S3, aber auch S4, für die ich 2 Jahre eine Phase-In-Befreiungsmöglichkeit habe. Das heißt, wenn ich das geschickt anwende und eine gute Wesentlichkeitsanalyse habe, dann komme ich da sehr schnell auf einen sehr reduzierten Berichtsumfang. Und ich glaube, darum wird es auch im ersten Jahr gehen, für die Unternehmen, nicht gleich die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Man kann es ja trotzdem angeben, wenn man will, wenn man soweit ist. Aber es hilft ja im Hintergrund schon mal, die Strukturen und Prozesse aufzubauen. Denn wir sehen das auch, die Prozesse zu implementieren, die richtigen Datenpunkte einzusammeln, ist echt schwierig.
Ja.
Das kostet richtig Zeit.
Ja. Ist definitiv so.
So, und das ist sehr wichtig, ja.
Genau.
Und was die anderen Unternehmen, da gibt's so erstmal grundsätzliche Sachen. Also erstmal alle Kennzahlen zur Wertschöpfungskette. Du hast ja gerade schon mal gesagt, das kann man 3 Jahre befreien. Das ist auch schon mal sehr wichtig, weil das ist auch sehr kompliziert. Dann kann man die quantitativen Daten zu den finanziellen Auswirkungen umweltbezogener Risiken 3 Jahre befreien. Und es gibt noch gewisse Indikatoren auf Nicht-Mitarbeitende, die man dann auch noch 1 Jahr befreien kann. So. Oder wie gesagt, es gibt immer so einzelne, die stehen aber auch in dem ESS 1 ISS 1 Anhang C drin. Das ist immer ein bisschen so schwierig, dass man da keinen Buchstaben mit reinfummelt. Aber das sind so die Wesentlichen. Also ganz wesentlich sind es größere oder kleine 750 Mitarbeiter, weil das ist wirklich entscheidend. Da kann man sehr viel ausgucken.
Ich glaube, trotzdem sollten wir als Unternehmen da so ein bisschen mitnehmen. Ja, es ist jetzt eine Befreiung und in manchen Fällen ein Jahr, in manchen Fällen 3 Jahre. Trotzdem muss man im Hinterkopf behalten, diese Angabepflichten werden kommen und ich muss mich irgendwie damit beschäftigen und Prozesse schaffen, um diese Angaben auch liefern zu können. Und das wird, glaube ich, eine große Herausforderung sein, die ersten Jahre.
Ja, also man kommt nicht drum rum. Es ist eine reine Erleichterung für bis zu 3 Jahre eben. Okay, so. Und wenn wir jetzt nochmal kurz an die Prüfung denken, ich glaube, das ist auch nochmal kurz wichtig, wenn man jetzt das alles durchgesprochen hat. Also wie gesagt, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse als Herzstück, das kann man wunderbar vorziehen. Das dauert auch mal 1-2 Wochen, wenn man komplett neu anfängt damit, sich mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse des Mandanten zu beschäftigen, ob die richtig durchgeführt wurde.
Ja.
Das ist sehr wichtig, dass man sich das anschaut, dass man die Systematik verstanden hat, die Befragung verstanden hat und natürlich auch das Ergebnis verstanden hat.
Und ich meine, wir reden immer oft davon, den Mandanten zu begleiten in so einer Prüfung. Das ist wirklich was. Da muss man von Anfang an dabei sein. Natürlich, wir sind Prüfer, wir sind nicht die Ersteller an der Stelle. Aber es ist einfach wichtig, da nah dran zu sein. Die Mandanten sind ja auch dankbar, wenn sie wissen, der Prüfer ist immer dabei. Und es wird nicht dazu kommen, dass am Ende was erstellt ist, was der Prüfer nicht freigibt. Ja, das wäre ja der Worst Case für alle Seiten. Von dem her sollte man da einfach gucken, nah dran zu sein, im Gespräch zu bleiben und dann auch ja vernünftige Lösungen zu finden.
Ja, und wenn jetzt der Mandant auf einen zukommt und sagt, ich habe hier 100 IROs und alle Themen identifiziert, die wesentlich sind.
Alles wesentlich.
Ja, das ist wahrscheinlich genauso falsch, wie zu sagen, ich habe kein Thema. Und wenn man den Geschäftsführer anschaut und sagt, aber Sie haben doch Mitarbeitende. Ja, habe ich schon. Ja, wollen Sie denn nicht mehr über den S1 nachdenken? Nee, die sind nicht wesentlich. Wäre ein komisches Statement nach außen.
Das stimmt. So. Genau.
Okay. Gut. So, das war's dann auch schon. Ich glaube, das war sehr informativ, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Und vor allem, lieber Urs.
Ach hey.
Gibt's jetzt noch eine Zusammenfassung von dir?
Eine Minute. Okay. Also, was haben wir heute kennengelernt? Wir haben kennengelernt, nochmal einen kurzen Überblick, was für Standards kennen wir überhaupt, die Querschnittsstandards und die jeweiligen themenspezifischen Standards. Wir haben uns genauer angeschaut, wie das Herzstück der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, funktioniert. Beginn von der Longlist in den AR 16 aufgeführt, plus individuelle weitere Themen, hin zur Shortlist, das heißt gekürzt auf die wesentlichen Themen im Rahmen der Stakeholder-Befragung, die dann dort rauskommen. Wir haben kennengelernt, die Stakeholder-Befragung kann man direkt oder indirekt durchführen. Und was ganz wichtig ist, die Natur ist auch immer ein stiller Stakeholder, weil der immer zu beachten ist. Einfach per Definition darauf achten. So, und dann kriegt man am Ende wesentliche IROs raus und die mappt man dann den Themen zu, den Topics. Und da wiederum oder daraus wiederum ergeben sich dann spezifische Disclosure Requirements, also Angabepflichten, die das Unternehmen durchzuführen hat. In der Regel sind es Datenpunkte, die verschiedene Charaktere haben können, von qualitativ, narrative bis hin zu quantitativen Datenpunkten. Und da war unsere Empfehlung, wenn die Datenpunkte identifiziert sind, gleich mit den quantitativen anfangen, aber unter Berücksichtigung der sogenannten Phase-In-Bestimmung, das heißt Erleichterungsvorschriften, wählt den pragmatischen Weg, guckt, dass ihr die Befreiungsmöglichkeiten vollständig in Anspruch nimmt und dass ihr den Mandanten in eine Richtung bewegt, dass er entsprechende Prozesse einführen kann, um die Daten verlässlich aufstellen zu können und damit auch prüfungssicher.
Sehr gut. Das waren runde 90 Sekunden, aber damit sind wir, glaube ich, ganz zufrieden für so ein großes Thema. Sehr schön.
War schön, Tobi.
Dann hoffen wir, dass ihr ein wenig einen Einblick in das Thema der ISS gewinnen konntet. In der nächsten Folge wollen wir uns dann noch mit dem Thema der Taxonomieverordnung beschäftigen.
Ja.
In den nächsten Folgen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit. Und bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.